Herzlich willkommen zum Potenzieller Nutzen Podcast. Mein Name ist Konstantin Kowalski.
Und ich bin Stefan Buchester und wir wollen euch heute wieder mitnehmen, Alltagsphänomene durch die psychologische Brille zu betrachten. Und wir haben auch aufgrund einer Höreranfrage das Thema Grübeln. Also so ein bisschen die Fragestellung, wodurch kommt man ins Grübeln? Was passiert beim Grübeln? Ist Grübeln gut? Hat Grübeln was mit Nachdenken zu tun? Oder ist Grübeln irgendwie erkenntnisfrei? Und ja, in guter Tradition, Konstantin, bist du so, ich meine, du hast ja ein ausgesprochen attraktives Gesicht ohne Grübelfalte. Aber Frage, grübelst du?
Nö. Geschlossene Frage.
Hm? Klare Antwort.
Klare Antwort. Nein, ich grüble, glaube ich, eigentlich nicht. Nein, ich grüble nicht.
Mhm.
Aber ich hatte mal einen Mitbewohner, der das ständig betrieben hat.
Und der hat was dann berichtet oder was erzählt?
Naja, das war so ein Stück weit, ohne dass das verletzend klingen soll, aber nervig, ne? Der hat so ständig irgendwie auch hinterfragt, war das heute richtig, war das die richtige Entscheidung, hätte ich das anders machen sollen, aber auch, wie ich fand, immer Dinge, die sind ja schon vorbei.
Mhm.
Also da ist irgendwas passiert, eine Situation, und dann hat er da im Nachgang sein Verhalten versucht zu reflektieren, zu überlegen, ob das wirklich richtig war, was er hätte anders machen können, aber eben halt immer so vergangenheitsbezogen.
Mhm.
Also nicht gegrübelt in die Zukunft gerichtet, sondern immer in der Vergangenheit darum kramt.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass aus diesem Grübeln, aus diesem Reflektieren dann auch eine Verhaltensänderung für die Vergangenheit resultierte?
Nee.
Okay, gut. Mhm. Also wie ist denn das bei dir, wenn du größere Entscheidungen triffst? Ich weiß, dass du jetzt gerade eine etwas finanziell größere Entscheidung getroffen. Ist das denn etwas, wo du dann auch haderst mit dieser Entscheidung?
Nö. Eigentlich nicht. Ich brauche ja eher länger, um Entscheidungen, je nach Gewichtigkeit, irgendwie zu treffen. Ne?
Mhm.
In dem Fall habe ich halt ein Auto gekauft und damit war ich dann bestimmt 6-7 Monate schwanger mit dem Gedanken, ja, ich würde gerne ablösen, was wären meine Kriterien daran, was gibt's für Hersteller, welche Macken haben die Hersteller, was kostet mich eine Inspektion, wie sieht's mit Ersatzteilen aus. Aber wenn ich diesen Leidensweg hinter mir habe, dann habe ich eigentlich einen ziemlich guten Fokus. Und dann waren es eben halt nur noch drei Hersteller, die für mich in Frage gekommen sind.
Das heißt, du hast jetzt nicht das Erleben, dass es so ein zirkuläres Grübeln ist, im Sinne von, den Gedanken habe ich eigentlich schon mal gehabt und eigentlich dachte ich, ich wäre damit fertig, aber ich fange nochmal neu an.
Mhm.
Sondern eher so ein lineares, mentales Abarbeiten.
Genau. Okay. Ich besorge mir alle Informationen, ich wege die ab, ich lege Kriterien für mich fest, was ist mir wichtig. Und dann treffe ich die Entscheidung,
auch
zum Beispiel dann zu welchem Preis erwerbe ich das Fahrzeug, ja, was ist es mir wert? Und danach ist das Thema wie tot. Also ich würde auch nie wieder jetzt nach dem Auto suchen, ob ich es woanders günstiger kriegen würde oder ob die Preise gefallen sind. Das ist mir völlig egal. Es ist vorbei. Gegessen, Entscheidung getroffen, denke ich nie wieder drüber nach.
Mhm. Genau, und was du jetzt gemacht hast, ist schon eine sehr gute Abgrenzung zu finden. Also es gibt halt Menschen, die können von sich aus sagen, ja, ich habe eine Entscheidung getroffen. In diese Entscheidung gehen natürlich viele Komponenten ein, also mein Informationsstand zu dem Zeitpunkt. Oder die Zeit, die ich mir zum darüber nachdenken nehme. Und es gibt Menschen, die sagen, also ich durchdenke das jetzt, dann komme ich quasi zu Ergebnis A. Und dann durchdenke ich das später nochmal und stelle fest, dass mit etwas Abstand, möglicherweise neuen Informationen, komme ich zur Erkenntnis B oder A, erste Ableitung oder wie auch immer. Aber wenn ich jedes Mal das neu durchdenke, logischer Prozess, komme ich natürlich auch häufig zu anderen Ergebnissen, weil ich ja jedes Mal auch einen anderen Sachstand habe. Und das ist bei manchen Menschen wirklich so, dass die dann in so einen Ruminationsprozess kommen, also in so einen zirkulären, wiederholenden und auch schon fast auffälligen oder klinisch bedeutsamen Prozess. Und Grübeln ist deshalb so schwierig, weil das etwa eine Gedankenspirale ist, die Menschen ja nicht abstellen können. Also so wie du es machst, zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit, ich durchdenke das jetzt. Und wenn ich das aber auch durchdacht habe, den Umstand, dann ist Schluss. Also ich würde gerne nochmal auf dieses Thema mit dem Auto. Jetzt hast du gesagt, du bist lange damit schwanger gegangen und dann hast du irgendwie eine Entscheidung getroffen und dann waren auch nur noch so 3-4 Marken im Fokus.
Ja.
Okay. Wie war denn so die Sequenz zwischen, ich denke darüber nach, ich beschaffe mir Informationen und ich treffe Entscheidungen? Wie lief das?
Naja, typischerweise schaust du dir ja erstmal an, wie in meinem Fall, ne, 2 Kinder, 2 Hunde, meine Frau und ich, wir brauchen Platz. Also ist wahrscheinlich das beste Auto für uns irgend so ein Familienvan, so ein Toaster. Boah. Genau, wie meine Frau sagt, so ein Toaster auf Rädern.
Übrigens, ein ganz so ein Bus in Querformat. Genau. Also für die Ostfriesen, damit alle vor sie sitzen.
Ja, genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, na, das liegt ja auf der Hand, das wär's. Also ja. Ich schaue mir jetzt verschiedene Hersteller an, die Busse. Dann kommst du irgendwie beispielsweise VW.
Ja.
Dann guckst du in dein Portemonnaie und sagst, also wenn ich den gern neu hätte oder wenigstens maximal ein Jahr alt, ist einfach ein Thema, das tut weh. Das kriegst du so nicht einfach aus dem Portemonnaie direkt rausgestemmt. Und dann ist die zweite Frage ja gewesen, würdest du dafür wirklich auch eine Zeit abfinanzieren wollen?
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, gut, VW ist zum Beispiel raus. Dann guckst du nach anderen Herstellern. Dann kommst du natürlich darauf, dass du sagst, welche Ausstattungsmerkmale sind mir denn wichtig? Brauche ich Sitzheizung? Brauche ich Lenkradheizung? Mhm. Brauche ich Frontscheibenheizung? Brauche ich eine Anhängerkupplung? Das heißt, ich habe mich sozusagen erstmal nur mit Informationen vorangegraben. Was gibt's alles?
Also so ein Abwägungsprozess. Was brauchst du das? Brauchst du das? Brauchst du das?
Genau.
Okay.
Mhm. Und dann sozusagen sind wir losgezogen in das erstbeste Autohaus in der Nähe.
Mhm.
Und haben gesagt, okay, das war in dem Fall ein Ford-Autohaus. Wir wollen uns mal so einen Bus angucken. In dem Fall ist das aktuelle Modell der Tourneo. Und dann sind wir dahin und dann haben wir uns in die Karre da reingesetzt. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, meine Güte, das klappert aber ganz schön. Das ist ganz schön viel Plastik. Das ist ja wie im Linienbus drin sitzen.
Mhm.
Das ist nicht unseres.
Mhm.
Und gesagt, gut, vielen Dank. Und der Verkäufer hat uns noch die Idee gegeben, gesagt, denken Sie mal über ein Kombi nach.
Mhm.
Vielleicht passt das besser. Und mit der Information sind wir wieder nach Hause.
Mhm.
Dann habe ich mich nochmal dieses ganze Kombi-Thema eingearbeitet, der verschiedenen Hersteller auch. Also Citroën war zum Beispiel mal mit dabei, BMW war mit dabei, Opel und Ford.
Mhm.
Und dann haben wir die ganzen Hersteller abgeklappert, haben uns dort überall die Autos angeguckt, beraten lassen, waren sogar noch bei Skoda. Und dann hatten wir eine gute Vorstellung auch. Was sind Kriterien, die sind uns wichtig?
Mhm.
Was ist uns nicht wichtig? So ein Beispiel wäre in dem Fall Sitzlüftung.
Mhm.
Ist uns überhaupt nicht wichtig. Damit kannst du uns auch nicht irgendwie cashen. Ich weiß jetzt, was kommt. Sag's.
Ich hab noch nicht mal was gedacht.
Also bei dem einen Hersteller waren sozusagen im Sommer die Sitze auch akklimatisiert.
Mhm.
Ja, und da haben wir gesagt, okay, Optik spielte eine Rolle, Preis spielte eine Rolle, Ausstattung und dann auch noch eine gewisse Sportlichkeit vom Fahrzeug her. Und da haben wir gesagt, okay, es ist jetzt dieses Modell des Herstellers, also in dem Fall ist es ein Ford geworden. Und dann habe ich eigentlich nur noch recherchiert und gesagt, okay, was kostet mich das? Was ist der Radius? Und dann habe ich mir noch dieses Thema mit diesem Keilriemen angeguckt, der in Öl gelagert ist, also wie viele Fälle gibt es weltweit?
Aber ich muss nochmal zurückkommen. Jetzt kann es ja sein, dass du Entscheidungen getroffen hast. Du hast jetzt Entscheidung gegen den Bus getroffen.
Genau, ich habe einen gewissen Informationsstand gehabt, dann haben wir gesagt, Bus
jetzt,
nicht.
Jetzt kann es ja sein, ich meine, du bist ja im Moment nicht gut zu Fuß, dass du irgendwie feststellst, boah, so ein höherer Einstieg wie so ein Bus, also es können sich ja Gegebenheiten ändern. Würdest du dann darüber grübeln im Sinne von, hätte ich das kommen sehen? Hätte ich das irgendwie wissen müssen, gab es Indikatoren, anhand dessen ich eine Vorannahme hätte treffen können. Machst du sowas?
Nö.
Okay. Das heißt, du triffst diese Entscheidung und dann sagst du, gut, das ist jetzt, wie es ist und damit bin ich auch schick.
Ja, ich treffe die Entscheidung ja nicht willkürlich nach dem Motto, ich möchte jetzt einfach eine Entscheidung treffen, sondern ich treffe die dann, wenn der Informationsgehalt für mich auf einem Niveau ist, wo ich sage, ich habe das jetzt alles abgewogen. Das nicht. Und dann denke ich auch nicht nochmal drüber nach, gibt es einen günstigeren Bus oder was weiß ich denn?
Und wenn du dein Verhalten jetzt im Verhältnis siehst zu deinem ehemaligen Mitbewohner,
ja,
was denkst denn du, wie der in dieser Situation damit umgegangen wäre?
Der hätte heute noch kein Auto.
Okay.
Der hätte immer noch gegrübelt. Auch über den Preis. hätte ich anders verhandeln müssen beispielsweise. Ja. Da hat er was gesagt, da habe ich nicht schnell genug geantwortet. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch nicht den besten Preis bekommen. Mhm. Der wäre auch immer wieder um das Auto drumherum geschlichen. Mhm. So alle drei, vier Tage hätte es aber nie gekauft. Der hätte, wenn er es gekauft, also wenn er sich jemals entschieden hätte, das Fahrzeug zu erwerben, dann hätte er auch immer wieder die Preise verglichen. Mhm. Mist.
Aber das, lass uns doch mal bleiben, weil das ist was Wichtiges, was Grübeln auszeichnet. Also Menschen haben ein unterschiedliches Sicherheitsempfinden und Sicherheitserleben. Und was jetzt passiert ist, oder was passiert bei Menschen, dass sie diesen Bedarf haben, also wie viel Informationen brauchen sie, um sich sicher zu sein bei einer Entscheidung? Es hat sehr viel mit frühkindlichen Erfahrungen zu tun, sehr viel mit stabilen Bindungen. Also wenn ich stabile Bindungen erfahren habe in der frühen Kindheit, habe ich eher oder bin ich eher in der Lage, mein Sicherheitserleben situativ anzupassen. Also beispielsweise, wenn wir im Auto sitzen, ich fahre ja auch gerne mal ein bisschen schneller, dann ist dein Sicherheitserleben ja eher so, dass du sagst, Mensch, pass auf, ich möchte mir jetzt nicht auch noch deine Schuhe angucken beim Autofahren, konzentrier dich mal. Wenn wir jetzt in anderen Situationen, hast du ja ein deutlich weniger hohes Sicherheitsgefühl oder Sicherheitserleben. Das bedeutet, Menschen haben unterschiedliches Sicherheitserleben, ein unterschiedliches Bedürfnis, wie viel Sicherheit brauchen sie. Und jetzt haben sie blöderweise das häufig gepaart mit dem Anspruch an Informationen. Also wir haben so diese Idee, je mehr Infos ich bekomme, umso größer wird meine Sicherheit. Und das Zweite ist, dass wir ja quasi annehmen, durch den Faktor Zeit der Anteil meiner Informationen größer wird. Also wenn Zeit vergeht, kriege ich mehr Informationen, steigt meine Sicherheit. Was ein sogenannter Rückschaufehler ist. Warum? Nehmen wir nochmal das Beispiel Auto. Du schleichst alle drei Tage da rum, kommt ein anderer Kunde, kauft das, bums, fertig, Thema durch. Hast du zwei Probleme. Erstens, du sagst, hätte ich mich nicht entschieden. Ich hätte doch. Und zum Zweiten, du weißt ja nie, ob du mit deinen ganzen Gedanken recht hattest.
Ja, auch bei dem Beispiel an dem Auto, anhand von irgendwelchen Vorfällen mit diesem Keilriemen.
Genau.
Jeden Tag gibt es bestimmt einen neuen Fall.
Genau. Genau.
Von 100.000 Autos, die da rumfahren, Millionen. Irgendeins hat immer eine Macke.
Genau. Und wichtig ist, wenn man nach diesen Informationen sucht, findet man natürlich auch diese Informationen. Mhm. Wenn man jetzt sagt, Mensch, wir stellen 10 Autos nebeneinander und du hast, keine Ahnung, 5 Minuten Zeit, in den Medien nach Informationen zu suchen, dann würdest du auf diese Keilriemen-Informationen wahrscheinlich nicht kommen. Mhm. Also wir haben einen Rückschaufehler. Das bedeutet, ich gucke zurück und ich denke darüber nach, was hätte ich anders machen können? Was hätte ich anders machen müssen? Und dieser Rückschaufehler ist unterschiedlich groß ausgeprägt. Und das resultiert daraus, dass wir natürlich über Ereignisse in unserer Vergangenheit viel, viel mehr Informationen haben. Also wir haben ein episodisches Gedächtnis. Da wird also die Episode, setze mich in diesen Ford Tourneo rein, ich finde, das ist Plastik, kannst du relativ gut als Story erzählen. Wir haben ein emotionales Gedächtnis. Also so dieser Moment, ich setze mich rein und ich denke so bei mir, relativ viel Plastik. Ja. So, also dieses emotionale Erleben. Wir haben ein deklaratives Gedächtnis, dass du es benennen kannst und sagst, ich habe Begriffe dafür, was war da im Armaturenbrett oder wie haben die Seitenteile der Türen gewirkt oder. Das heißt, wir haben Begrifflichkeiten, die das Ganze differenzieren. Und was im Grübeln passiert ist, oder was beim Grübeln passiert, dass ich glaube oder die Annahme habe, ich würde zu einer neuen Erkenntnis kommen durch die Konfiguration bekannter Informationen. Ja? Also kann man sich ein bisschen wie beim Skatspielen oder Kartenspielen vorstellen. Ja? Da passiert dir ganz oft Folgendes, du nimmst also dein Blatt auf, dann hast du es in der Hand und dann machen viele Menschen das Blatt nochmal zusammen und fächern das nochmal neu auf. Ich meine, es ist das gleiche Blatt. Rational, völliger Unsinn. Aber die Idee, die dahinter steht, ist, dass ich durch die Unterbrechung des Sichtkontaktes zu meinen Karten und das Neuauffächern auch nochmal auf eine neue Idee komme, auf einen neuen Gedanken. Und das kann sich so ausweiten, dass Menschen tatsächlich grübeln im Sinne von, ich gehe abends ins Bett, lege mich hin und jetzt passiert ja Folgendes, jetzt geht erstmal der Anteil meiner Stresshormone runter. Ne? Bedeutet, ich habe im Erleben die Zeit, mal in Anführungsstrichen in Ruhe über Dinge nachzudenken. Und jetzt geht die Grübelmaschine los. Hätte, könnte, dürfte, müsste, wollte. Immer mit der Idee, ich muss das nur einmal in Ruhe durchdenken, dann fallen mir die Informationen zu oder komme ich auf genau die Konfiguration, die eine Lösung für mich anbietet. Und da hat Einstein hat mal was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, wenn man immer die gleichen Dinge tut, wäre es ziemlich paradox anzunehmen, dass man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Und was dort aber mitschwingt, ist ja die Hoffnung. Ist ja die Hoffnung, durch das Durchdenken, durch die Wiederholung des Prozesses, plötzlich zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Und das resultiert daraus, dass wir in einer Welt leben, in der wir einen völligen Information Overload haben. Wir haben so viele Informationen. Also nehmen wir nochmal das Thema mit deinem Auto. Dein ehemaliger Mitbewohner, der hätte wahrscheinlich sich auch alle möglichen Autozeitungen gekauft. Der hätte wahrscheinlich im Internet nachgeguckt. Der hätte bei irgendwelchen Bewertungsportalen versucht, danach zu lesen. Und hätte dann das Problem gehabt, dass wir ja uns nur eine begrenzte Menge an Informationen merken können. Also 5 ± 2 Informationen, lose Informationen können wir uns nur merken. Und alles darüber hinaus müssen wir irgendwie systematisch konfigurieren. Also wir müssen es in große Cluster packen. Also nehmen wir mal das Thema, wie heißt es, Steuerkette?
Keilriemen.
Der Keilriemen, okay.
Oder Zahnriemen, irgend so ein Riemen.
Der Zahnriemen war es mit Sicherheit. Genau, also Zahnriemen. Wenn man sich jetzt nicht mit Autos beschäftigt, weiß kein Mensch, was ein Zahnriemen ist. Keilriemen hat man vielleicht nochmal irgendwo gelesen, gehört oder ähnliches. Zahnriemen kennt dann fast niemand, der sich nicht mit Autos beschäftigt. So, heißt, jetzt kommen viele neue Informationen dazu und du musst aufgrund dieser neuen Informationen, musst du natürlich dein altes Konstrukt nochmal komplett neu konfigurieren. Was weiß ich darüber? Wie gehe ich damit um? Habe ich so ein Ding schon mal gesehen? Habe ich irgendjemanden in der Bekanntschaft, der schon mal darüber gesprochen hat, dass er einen Zahnriemen wechseln, reparieren, heilen oder weiß der Geier was kann? Das heißt, du konfigurierst deine Vergangenheit, also dein episodisches Gedächtnis, dein deklaratives Gedächtnis, dein affektives Gedächtnis nochmal neu. Und jetzt glauben wir, dass das ein Moment der Entspannung ist, nur weil er anders oder zu anderen Zeitpunkten stattfindet als die Hektik des Alltages. Aber dieses Neukonfigurieren belastet unser Gehirn enorm. Also unser Gehirn, 2% der Körpermasse, aber 20% der Energie. Und immer dann, wenn ich nicht auf bekannte Informationen zurückgreife, immer dann, wenn ich bekannte Informationen neu konfiguriere, braucht das wahnsinnig viel Energie. Ergebnis ist, dass die Menschen teilweise Schlafstörungen entwickeln, weil sie die ganze Zeit darüber nachdenken. Und da gibt es einen Begriff, hatte ich vorhin schon mal kurz angeklingen lassen, der nennt sich Rumination, also ruminieren, also Schlaflosigkeit erzeugendes zirkuläres Grübeln. Und zirkuläres Grübeln zeichnet sich genau dann dadurch aus, dass ich nämlich immer dann, wenn ich eigentlich, so wie du es machst, einen Gedanken zu Ende gedacht habe und zu einem Abschluss kommen müsste, im Sinne eines stückweisen, eines iterativen Erkenntnisfortschrittes, nochmal sage, warte mal, jetzt muss ich doch nochmal abchecken, ob ich auch alles bedacht habe. Oder ich baue sowas wäre, wenn Schleifen ein. Also Entscheidungen, die ich aufgrund von Annahmen treffe, zu sagen, ja, aber was ist, wenn es ganz anders kommt? So, und das ist natürlich ein endloses Spiel. Ne? Also, keine Ahnung, du kaufst dir jetzt, ist wahrscheinlich ein Verbrennermotor, dein Auto. So, du kaufst dir jetzt einen Verbrenner oder du entscheidest dich und jetzt geht das los. Was ist, wenn die Politik jetzt sagt, Verbrenner wird einfach massiv hochbesteuert? Oder was ist denn jetzt einfach, wenn ich dafür angehätet werde in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass ich mir kein Immobilauto gekauft habe? Also, du ziehst Komponenten mit rein, deren Vorhersagbarkeit nicht gegeben ist und bei denen dein Einfluss nicht gegeben ist. Und das ist einer der ganz wichtigsten Punkte. Jetzt hast du ja Entscheidungen getroffen für dein Auto. Bei welchen Entscheidungen hast du für dich denn auch festgestellt, die kann ich so treffen, weil ich die Kompetenz habe, mit den Konsequenzen dieser Entscheidung umzugehen. Also nochmal ganz langsam. Was war eine Entscheidung, die du getroffen hast, in dem Bewusstsein, ja, ich kann mit der Konsequenz dieser Entscheidung leben?
Eigentlich fast alle im Zusammenhang mit dem Auto, aber eine Frage war zum Beispiel, nehmen wir ein Schaltgetriebe oder Automatik?
Mhm.
Und dann haben wir diskutiert und gesagt, das Automatikgetriebe kostet 2000 extra.
Mhm.
Und der war ein Jahreswagen und der müsste aus Berlin überführt werden. Dann könnten wir ihn angucken und Probe fahren.
Mhm.
Und dann haben wir ihm halt gesagt, also weißt du, ohne Mist, die 2000 ist das jetzt nicht wert. Warten wollen wir eigentlich auch nicht mehr. Die Farbe ist bei uns immer egal, aber das Auto, was wir gekauft haben, war Silber.
Mhm.
Und der andere wäre wieder schwarz gewesen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, beim nächsten Mal holen wir einfach einen mit Automatik. Mhm. Und gut. Und damit konnten wir super leben.
Mhm.
Aber ich war auch an vielen Punkten, wo du dir ja auch eingestehen musst, du kannst es eh nicht ändern. Also ein Beispiel, was mir mal durch den Kopf ging, wie lange hält denn der Lack den Ford auf sein Auto aufträgt?
Mhm.
Das könnte ja rosten.
Mhm.
Ja, wer ist der Beste? Welcher Autohersteller hat den langlebigsten und besten Lack? Keine Ahnung. Also ich kann jetzt danach googeln und dann müsste ich ja noch googeln, haben die eigentlich diesen Lack auf das Auto?
Auf dieses Auto, ja.
Auf das Modell, ja. Und ist denn der Lack auch sozusagen fehlerfrei aufgetragen worden?
Genau, in welchem Werk? Wer hatte Dienst an diesem Tag?
Und das waren alles
Welche Ausbildung hat der Lackierer, der an dem Tag an der Fläche, an der Strecke stand, wo mein Auto lackiert wurde?
Wie auch immer. Also es gab dann hunderte Sachen, die ich nicht beeinflussen konnte, bewerten konnte. Und die Frage war natürlich auch, okay, holen wir ein E-Auto? Ne? Mhm. Also wollen wir noch mal drüber nachdenken?
Mhm.
Und was machen wir? Klar, wenn die Steuern steigen, das Benzin unermesslich teuer wird. Aber weißt du, das kannst du mit allem machen.
Genau, und es gibt aber Menschen, die sagen, ich treffe Entscheidungen und häufig sind das Menschen, die so einen ganz hohen Anspruch, so einen perfektionistischen Anspruch haben. Also die Entscheidung, die ich treffe, muss richtig sein. Oder die Entscheidung, die ich treffe, muss alle aktuellen Informationen beinhalten.
Ja, aber aktuell ist ja in der Sekunde.
Genau. Und genau das ist es. Und wenn ich jetzt eine Sekunde warte, erhöht sich ja die Wahrscheinlichkeit für aktuelle Informationen. Also nicht zu kaufen und zu sagen, ich komme morgen nochmal wieder, erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, neue Informationen zu bekommen.
Was ja auch völlig richtig ist, ja. Wir haben ja auch nicht, also wir haben auch insgesamt bestimmt 4 Tage gewartet, ehe wir wirklich gekauft haben.
Genau.
Ja.
Und da gibt es eben Menschen, die da sehr unterschiedlich sind, die sagen, ich warte lieber länger. Oder, ne, es gibt so ja diese Bias, haben wir schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt auch so einen Fehler, eine Verzerrung, die da heißt, ich kann gut Entscheidungen treffen, wenn Personen, denen ich Kompetenz zuschreibe, vorher schon diese Entscheidung getroffen haben. Also, da stehen diese beiden Autos. Jetzt kommt einer rein, der tut den Eindruck, wow, der ist aber tough unterwegs oder die ist tough unterwegs. Ne? Und die sagt, Mensch, hören Sie mal zu, ich würde gern das Auto kaufen. Das ist genau das Auto, was vielleicht vom Typ her, von der Marke, so wie das ist, was du haben möchtest oder kaufen möchtest, und der kauft das einfach. Das heißt, der kommt rein, trifft eine Entscheidung, bums, fertig. Das würde dazu führen, dass du aus dieser Schleife des Zweifelns rauskommst, wenn das für dich bedeutsam ist, was andere kaufen. Na, wenn diese Person zum Beispiel für dich attraktiv ist vom sozialen Status her oder vom Auftreten oder so, sagst, mega, der ist gut, der muss es wissen, der ist souverän reingekommen, der hat sofort diese Entscheidung getroffen, bam, also der muss es wissen, dann treffe ich es auch. Ja, so eine Geschichte. Oder wenn deine Familie sagt, Mensch, Papa, du hast doch immer so gute Entscheidungen getroffen. Ja, oder bisher konnten wir dir da immer vertrauen, also das sind so Komponenten, die auf der einen Seite natürlich auch den Druck erhöhen können. Oh Gott, ich muss auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen. Versus, alles klar, es ist auch okay, wenn ich eine Entscheidung treffe und da zeigt sich dann zu einem späteren Zeitpunkt, war suboptimal. So. Und diese Gelassenheit, diesen Abwägungsprozess, das ist etwas, was Menschen unterschiedlich gut können. Und dieses Ruminieren, das ist ein Problem. Warum? Weil dieses darüber nachdenken eben dazu führt, dass ich den Organismus ja vitalisiere. Also quasi, wenn ich möchte, dass ich intensiv darüber nachdenke, muss ich die Durchblutung meines Gehirns anstoßen, muss die intensiver werden. Bedeutet, ich muss meinen Herzschlag hochfahren. So, was die Leute jetzt ganz oft merken ist, dann liegen die, dann denken die über was nach und dann merken sie, oh, jetzt geht die Pumpe aber. Und jetzt sagen die ja nicht, na warte mal, ich zwinge mein Gehirn etwas, also einen Umstand, eine Konfiguration von Merkmalen irgendwie neu aufzusetzen. Natürlich muss mein Gehirn dann intensiv mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden. Sondern der Rückschuss ist ein anderer, dass die sagen, ach du Scheiße, oh Gott, diese Unsicherheit nimmt mich ja so mit, jetzt kriege ich sogar Herzrasen.
Mhm.
Ja? Das heißt, es erfolgt quasi eine Umkehr von Ursache und Effekt. Und dann bist du sehr schnell in so einem Grübelmodus, was dann nämlich heißt so, ach Gott, also wenn sogar mein Herzschlag da nochmal loslegt, dann scheint das ja ein besonders wichtiges Erleben zu sein, ein besonders wichtiges Ereignis, dann muss ich auch nochmal in besonderem Maße darüber nachdenken. Und das führt dazu, dass die Menschen beispielsweise relativ intensive Schlafstörungen entwickeln oder nachts wach werden und dann anfangen, über irgendwas nachzudenken, aber nicht zu durchdenken im Sinne von, ich denke mental 3-4 Schritte, mache ich einen Cut, dann denke ich 3-4 Schritte, dann mache ich einen Cut, dann gucke ich mir vielleicht diese 6 oder 8 Schritte an und sage, jo, passt für mich, Haken dran. Sondern es wird immer versucht, alle definierten Bedingungen nochmal neu zu konfigurieren, nochmal neu zu durchdenken. Ja, und das ist für viele Menschen, die den Anspruch haben, sinnvolle und sinnhafte Entscheidungen zu treffen, ein echtes Problem, dass das eben nicht in so ein Grübeln abrutscht.
Mhm.
Ja. Und wenn du jetzt nochmal eure Entscheidung mit dem Auto anguckst, da galt es ja dann auch, deine Familie davon zu überzeugen.
Naja, ja, ein Stück.
Mhm. Wie hast du das gemacht?
Naja, es ging eigentlich eher um die Frage, ob meine Frau das Auto dann auch bewegen wollen würde, weil vorher hatten wir immer hier so sparfuchsmäßig Ford Fiesta Größe und jetzt ja ein Kombi, also gefühlt doppelt so lang, doppelt so schnell, ja.
Mhm.
Da gab es ja dann schon Ängste, kann ich damit einparken? Oh mein Gott, will ich damit überhaupt fahren? Es ist ja alles anders. Und es war eigentlich relativ simpel, dass wir gesagt haben, also pass auf, wir müssen uns ja jetzt nicht sofort entscheiden. Wir setzen uns einfach immer in die Autos rein. Und das erste Kriterium, was wir jetzt zusammen treffen könnten, sitzen wir bequem und sieht es schön aus, finde ich. Und da haben wir ganz viele Autos gefunden, wo wir entweder nicht bequem gesessen haben oder andersrum saßen wir bequem, aber die sahen von innen total kacke aus. Also es hat uns einfach überhaupt nicht gefallen. Manche wie so ein Raumschiff. Und dann hatten wir zwei, die uns gefallen hatten. Äußerlich wie dann auch von innen und wo das auch vom Platzangebot gepasst hat. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir kaufen nichts, ohne dass wir das Fahrzeug mit einer Probefahrt bewegt haben. Und Probefahrt darfst du ja, glaube ich, so eine Viertelstunde mal fahren.
Ja.
Und das haben wir dem Verkäufer mitgeteilt und gesagt, also wenn wir eine Probefahrt machen, dann bestimmt nicht 15 Minuten.
Mhm.
Halbe, dreiviertel Stunde, Stunde.
Mhm.
Wir bezahlen dafür auch gerne was, aber wir wollen in Ruhe. Und wir wollen auch unbedingt Autobahn damit fahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Und am Anfang war das schon so, oh Gott, überhaupt von dem Autohaus vom Hof runterfahren, das erste abbiegen und meine Güte.
Mhm.
Und das artete dann gerade bei meiner Frau auch irgendwo in Freude aus, dass sie gesagt hat, Mensch, das macht aber Spaß, der gibt aber Gas, du, wir kommen ja hier vom Fleck. Und auf der Autobahn haben wir dann gesagt, okay, jetzt wollen wir aber auch mal gucken, ob der gut aus der Hüfte kommt. Und dann haben wir gesagt, okay, du trittst jetzt aufs Gas, na? Ich stopp mal die Zeit, bis wir so auf 130 sind.
Mhm.
Ja, und dann haben wir gesagt, okay, 1, 2, 3 machen wir, da waren wir aber schon bei knapp 160. Wir haben also nicht mal gemerkt, dass wir eigentlich schon viel schneller fahren, als wir vorhatten. Also dieses Erlebnis gemeinsam, ne, diese Sicherheit beim Fahren, das war's.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, okay, Größe passt, traut sie sich auch zu, das Auto dann zu fahren? Ja, und dann war eigentlich nur noch die Frage, welches Modell von welchem Hersteller?
Genau, das, was du so schön beschrieben hast gerade, ihr habt quasi diesem Grübelpotenzial, Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse hinzugefügt, die für euch beide positiv waren.
Ja.
Also zu sagen, wir könnten natürlich im Nachgang darüber nachdenken, ob es sinnvoll war, genau dieses Auto zu nehmen. Und bei dem Geld und Inflation und ob man nicht Besseres. Und ihr setzt diesem Grübelmoment ein konkretes, positiv besetztes Erlebnis entgegen. Also es mag sein, dass wir uns geirrt haben mit dem Kauf des Autos, aber wann weißt du noch, die Probefahrt, wie cool das war, wie wir davon überrascht waren. Und diese Milde in der Abwägung, das ist etwas enorm Wichtiges, wenn Menschen grübeln, wieder versuchen abzustellen. Also ich setze dem Grübeln nicht nur eine kognitive Ergebnisstruktur entgegen, im Sinne von, wenn ich noch einen Moment länger drüber nachdenke, komme ich zu einem besseren Ergebnis. Es ist Quatsch, weil dann würden wir nie zu einem Ergebnis kommen. Mhm. Weil diese Option ja immer gegeben ist. Das heißt, irgendwann kommt der Moment, wo wir sagen müssen, Bums, genug nachgedacht. Jetzt braucht es eine Entscheidung. Es kann sein, dass diese Entscheidung dann möglicherweise kritisch ist oder sich als falsch herausstellt. Und dann muss ich milde mit mir umgehen. Im Sinne von, du hast zum Zeitpunkt der Entscheidung alle notwendigen und für dich denkbaren Informationen integriert und bist zu einem Ergebnis gekommen. Jetzt können neue Umstände dazu führen, dass dieses Ergebnis falsch ist oder du es so nicht nochmal wiederholen würdest. Was aber nicht heißt, dass zu dem damaligen Zeitpunkt dein Ergebnis falsch war. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Also gucke ich rückwirkend auf meine Entscheidung und denke darüber nach und hadere damit? Oder sage ich, nee, zu dem Zeitpunkt war diese Entscheidung völlig in Ordnung, selbst wenn ich sie jetzt vielleicht anders treffen würde, also mit meiner heutigen Kenntnis. Und das ist so eine sehr gesunder Umgang mit Grübeln. Warum? Also Grübeln und Nachdenken unterscheidet sich wirklich in zwei Strukturen, nämlich A, die Frage der Richtung. Grübeln ist immer rückwärts gerichtet. Habe ich und hätte ich was anderes gesagt, wäre, wenn und so weiter. Und Nachdenken heißt Grübeln über etwas und Ableitung treffen für die Zukunft. Das ist der ganz große Unterschied. Menschen, die grübeln, die haben eher indifferente, unkonkrete Ableitungen. Im Sinne von, da musst du nächstes Mal besser verhandeln. Jemand, der nicht grübelt, käme zu dem Ergebnis, dann musst du den Verkäufer erstmal bitten, verschiedene Preisoptionen aufzumachen, bevor du sagst, ob du bar bezahlen willst oder finanzieren möchtest. Mhm. Also, Grübeln ist rückwärts gerichtet, Nachdenken ist nach vorne gerichtet, um aufgrund der Ergebnisse von Situationen, mit denen ich möglicherweise nicht ganz zufrieden bin, beim nächsten Mal zu besseren Ergebnissen zu kommen. Oder anders formuliert, du kannst einen Fehler nicht wieder gut machen, aber du kannst verhindern, dass er dir ein zweites Mal passiert.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
Dann ist es das.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.